ARD.
Auch meine Kuh scheißt auf deinen Hafer. Der muss auch wachsen mit Gülle.
Geil.
Du, ich glaube ganz ehrlich, das kann alles friedlich nebeneinander koexistieren.
Das muss auch koexistieren.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.
Hey, ChatGPT, formuliere mir eine fluffige, launige, unterhaltsame, witzige Begrüßung.
Wie Kuhlage das normalerweise immer macht.
Für einen Landwirtschaftspodcast mit dem Titel 63 Hektar, gehostet von Maya Muckwitz und Andreas Kuhlage.
Klar doch. Wie wäre es mit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 63 Hektar. Dem Podcast, der so viel Spaß macht, dass selbst die Hühner mitschnattern. Hier sind deine Gastgeber Maya Muckwitz und Andreas Kuhlage bereit, um dir eine gehörige Portion Ackerwitz und Landliebe zu servieren. Also lehn dich zurück, schnapp dir eine Gabel oder einen Traktor und lass uns gemeinsam durch die grünen Weiten des Bauernhofunterhalts pflügen.
Warum mache ich das eigentlich noch?
Ja, oder?
Das war ChatGPT, gar nicht mal schlecht, aber was sie natürlich nicht kann, ist zu erklären, warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Wir wollen ein bisschen vermitteln zwischen Landvolk und Stadtvolk, zwischen denen, die die Dinge kaufen, die andere produzieren und auch ein bisschen aufklären und irgendwie da die Gräben wieder zuschütten, die da so in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten sich aufgetan haben. Ne?
Ja, wir wollen uns näher kommen, zumindest landwirtschaftlich.
Und das versuchen wir hier alle zwei Wochen mit 63 Hektar, nicht mehr und nicht weniger.
63 Hektar heißen wir, weil der durchschnittliche Betrieb in Deutschland
63 Hektar groß ist.
Yes.
Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass ihr diesen Podcast dringend in der ARD-Audiothek hören muss, liebe Hektis. Woanders geht es auch, aber macht nicht so viel Spaß.
So nämlich. Und jetzt müssen wir erklären, wer du bist.
Ich bin Andreas Kuhlage.
Und vom Beruf Moderator und Haferdrink-Schnabulierer. Du kommst aus der Stadt und ich bin's, Maya, die Landwirtin aus der Nähe von Hannover. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme auch selber von einem landwirtschaftlichen, konventionellen Ackerbaubetrieb.
Heute geht es bei uns um Technik, Technologie und KI in der Landwirtschaft, insbesondere bei der Milchwirtschaft. Dazu haben wir einen spannenden Gast, den wir euch gleich vorstellen. Jetzt gibt's aber erstmal die 14-tägige Demütigung von Maya für mich.
Mayas Landwort.
Ich muss immer noch lachen über die Geilstelle vom letzten Mal.
Ich habe was ähnlich Gutes, glaube ich, dieses Mal mitgebracht. Pass auf. Flotzmaul. Bitte erkläre.
Flotzmaul. Das ist nicht halb so erotisch wie Geilstelle, muss ich sagen. Insofern bin ich ein bisschen enttäuscht. Flotzmaul. Wahrscheinlich ist das, um mal jetzt in dieser Themenwelt Kuhstall zu bleiben, Flotzmaul macht eine Kuh, wenn sie morgens mit den kalten Händen von Bauern am Euter angetatscht wird und sich dann zusammenzieht und erschrickt, dann zieht sie so eine Flunsch und das ist das Flotzmaul.
Du bist schon gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Wir sind im Milchviehbereich, genau, oder bei Rindern zumindest. Und aber die Begründung ist natürlich trotzdem, so wie du jetzt gesagt hast, falsch.
Das kann
willst
ich
du
noch
mal
vorstellen.
Nachjustieren?
Flotzmaul, ne, irgendwie keine Ahnung, ist es irgendwie so eine Beleidigung für Kühe, ist es irgendwie so eine keine Ahnung, irgendwie sagen wir, du als Flotzmaul, so wenn man morgens reinkommt, die Kühe haben wieder nicht die 500 Liter gegeben, die man von ihnen erwartet. Also, Flotzmaul, streng dich mal an.
Nein, das Flotzmaul ist einfach nur die Mundpartie von der Kuh.
Wirklich?
Das ist schon die Antwort. Ja, es hätte so einfach sein können.
Oh, das ist also, ich habe ein bisschen Mitleid mit Kühen. Weil ich finde, dass eine Kuh hat auch Würde. Und ja. Ich finde so in der Milchwerbung sehen die immer so süß aus und so friedlich und als würden sie uns Menschen auch verstehen und deswegen, wenn man da so sagt, Flotzmaul, das finde ich unwürdig.
Wird einfach der Mund.
Also wenn Heidi Klum das zu irgendeiner Tante sagt bei Germany's Next Topmodel, ja, nachvollziehbar, nichts anderes erwartet man von dieser Frau, aber Flotzmaul sagt man so keine Kuh.
Doch, und das Flotzmaul ist übrigens genauso wie ein Fingerabdruck von uns Menschen, also kann man super gut die Kuh dran erkennen, unverkennbar sozusagen.
Ob man jede Kuh tatsächlich identifizieren kann anhand ihres Flotzmauls. Das werden wir vielleicht gleich mal fragen. Ich sehe da schon so ein kleines P im Gesicht von Gerald Markmann. Das ist nämlich heute unser Gast. Er hat einen Hof in der Grafschaft Bentheim aus Osterwald und er hat Kühe und entreißt diesen Kühen jeden Tag hektoliterweise Milch.
Tausende von Tonnen, ja.
Moin. Gerald, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Hi.
Ja, wie viele Kühe hast du?
150 Kühe und noch so eine passende Nachzucht dazu.
Ja.
Also halt die Jungtiere, die dann wieder nachkommen und noch ein paar mehr. Wir kaufen noch ein bisschen Jungvieh zu und ziehen noch für andere Betriebe quasi mit auf.
Ja.
Das ist auch übrigens so ungefähr der Durchschnitt, ne? Also so ein Betrieb in Deutschland hat zwischen 100 und 199.
Ja, ich glaube, dass wir bei uns in der Region jetzt das erste Mal im Durchschnitt über 100 Kühe pro Betrieb halten.
Ja, die meisten Kühe werden übrigens in Bayern gehalten, über 1,1 Millionen Tiere oder Rinder. Und da ist aber die Größe 45 Kühe pro Betrieb. Ich dachte, das freut dich.
Ja, also heißt es in Bayern mehr Bauern, weniger Kühe, hier weniger Bauern, mehr Kühe. Ist das so die einfache Formel, Gerald?
Ja, ich glaube, wenn du es runterbrichst, bei uns hat auch jeder Betrieb irgendwie Lehrlinge oder Familienangehörige und Mitarbeiter. Und ich glaube, wenn du es runterbrichst, hat irgendwo jeder Mitarbeiter wieder 50 Kühe. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Schnitt auch.
Wie viele Kühe haben wir denn insgesamt in Deutschland? Weißt du das, Maja?
Das klingt dann immer direkt so groß, aber es sind 3,7 Millionen. Auf wie viele Betrieben ist wahrscheinlich spannender? Nämlich circa 51.000 Betrieben. Und da merkst du schon, dass die Milchbranche, die Milchviehhaltungsbranche, einer der wichtigsten Bestandteile in der deutschen Landwirtschaft ist.
Ja, und stimmt es, dass die Kühe eigentlich immer weniger werden, aber die Milchleistung mehr?
Immer weiter steigt, ja. Es werden immer weniger Kühe, weil es auch immer weniger Betriebe werden. Ich glaube, dass eine Zeit lang die vorhandenen Betriebe immer noch die Kühe quasi wieder aufgefangen haben. Das hat sich so eine Zeit lang, glaube ich, es ist immer weniger geworden, ja.
Ja.
Aber die Betriebe werden auch immer größer, werden immer besser, was das angeht.
Ja.
Und wenn die besser werden, produzieren die Kühe halt auch einfach mehr Milch. Ne?
Genau.
Und weil das Tierwohl halt auch bei den Kühen enorm gestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Wir haben offene Ställe, wir haben viel bessere Kontrolle, viel bessere Überwachung. Und dann geben die Kühe, wenn die sich wohlfühlen, halt einfach mehr Milch.
Genau, Tierwohl, auch gleichzeitig Tiergesundheit. Ne? Ja. Und nur eine gesunde Kuh gibt auch viel Milch.
Überwachung hast du gerade gesagt. Da sind wir auch schon beim Thema. Es geht ja um Technologie, um Technik, um KI im Kuhstall. Wir haben gerade über die Flotschfresse geredet.
Flotzmaul. Aber so ist es bei dir angekommen, deswegen hast du es so direkt als Beleidigung eingespeichert.
Ja.
Merke ich mir, so begrüße ich dich nächstes Mal, ne, du Flotzfresse.
Hast du mittlerweile Gesichtserkennung für deine Kühe? Also erkennt man die das Flotzmaul?
Nein. Aber wir haben, jede Kuh hat WLAN im Ohr tatsächlich bei uns. Also jeder hat einen kleinen Eartag, so nennen wir das. Und ist mit WLAN quasi auch verbunden und wir wissen, wo steht die Kuh.
Also die haben wir dann ziemlich geilen Empfang, besser als in jedem ICE wahrscheinlich, ne?
Ja.
Nee, und warum machst du das? Also
für das Tierwohl, für die Überwachung. Wir wissen halt sofort, wenn es einer Kuh mal nicht gut geht und wir können viel schneller reagieren.
Was kann man denn da sehen? Also was?
Wir sehen halt, sehen tatsächlich, wo die Kuh wann war und wie viel
die, das ist die Frage, aber
doch, wir können,
ja, die Kuh war gestern wieder im Nachbarbauern und so, die hat ein paar Freunde, stand an der Bushaltestelle, am eine Grau.
Stimmt, so oder was. Das, Nee, ist aber tatsächlich, stell mal vor, ich habe jetzt eine Kuh krank und die liegt im Stall. So, und ich bin da jetzt mittags gewesen und dann gibt's Mittagessen und nach dem Mittag stehe ich da wieder und denke, war die jetzt schon mal hoch, war die schon mal fressen, war die schon mal trinken, aber die liegt da wieder. So, dann können wir eben gucken, ist die, wir können quasi genau sehen, den Verlauf, wo ist sie langgelaufen, oh, sie war bei der Tränke und hat sich dann wieder hingelegt, ist noch kurz fressen gewesen, so, das ist natürlich für uns unfassbar wichtig. Und wir wissen halt, bevor die Kuh krank wird, sinkt das Wiederkauverhalten, die Kuh läuft weniger. Alles das geht einher mit der Gesundheit. Wenn es dir schlecht geht, läufst du auch nicht mehr einen Marathon.
Challenge accepted.
Absolut.
Ja.
Ich würde mich weigern, einen WLAN-Transponder im Ohr zu haben.
Oh, wir haben einem Lehrling schon mal einen eingezogen.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, doch, das, ja.
Und was habt ihr da so festgestellt bei der Auswertung?
Er kaut sehr wenig wieder.
Er bewegt sich auch nicht so viel. Das war wahrscheinlich der Fall.
Aber er hatte ein Loch im Ohr, das
du
groß genug war.
Du warst bei ihm morgens in der Pause und mittags wieder und hast dich gefragt, ob er sich zwischendurch mal bewegt hat oder was?
Nee, ach, das war so eine dumme Idee auf dem Abend bei einem Bier.
Sehr gut. Hast du noch mehr Technik, von der du uns erzählen kannst, die wir wahrscheinlich noch nicht so wirklich mitbekommen haben oder kennen?
Generell setzen, glaube ich, viele Milchviehhaltende Betriebe mittlerweile extrem viel Technik ein. Und wir versuchen das halt auch immer da, wo uns irgendwas stört, uns irgendwas aufgeregt hat, versuchen wir das irgendwie mit Technik wieder gerade zu biegen. Wir hatten es ja vorher schon mal ein bisschen angeschnitten. Wir haben zum Beispiel ein Kälbertaxi, das von alleine mit Milch, also mit Wasser vollläuft.
Stopp. Ich als Laie, was ist ein Kälbertaxi? Ich habe das Gefühl, die Kühe sind bei euch verdammt viel unterwegs. Also die einen gehen zu Fuß, die anderen fahren mit dem Taxi zur Bushaltestelle, um eine zu rauchen. Oder was ist ein Kälbertaxi?
Wenn wir die Milch den Kälbern halt zum Trinken geben, dreimal am Tag, fahren wir halt alle Kälber bei lang mit einem Taxi. Es ist quasi ein großer Edelstahlbehälter auf drei Rädern, der die Milch quasi anrührt. Ah. Und der steht halt an so einer stationären Stelle, aber wir müssen halt... Dann dreimal am Tag muss da halt Wasser einlaufen und wir brauchen relativ viel Wasser, so ich sag mal so zwischen 40 und 90 Liter, je nachdem, wie viele wir auch gerade füttern. Und dann stehst du da und dann wartest du auf dein warmes Wasser, das läuft dann halt mit 40 Grad ein und dann stehst du da und wartest. Und das kennt man ja, man wartet und dann, ach, ich gehe noch ganz schnell eben Futter anschieben. Ja. Ich hole noch dies und das.
Nutze die Zeit.
Ja, und nach 10 Minuten kommst du wieder, scheiße, alles übergelaufen, das ganze warme Wasser ist für die Katz. So, und dann haben wir da eine SPS aufgebaut.
Ja, was?
Eine SPS ist quasi eine kleine Computersteuerung, bei der hinterlegt ist, bei wie viel Klicks wir dann wie viel Wasser einlaufen lassen wollen.
Genau.
Nur so ganz banal.
Also, da haben wir dann den Vorteil, dass wir das Wasser erstens als Kosten nicht haben und zweitens, dass es keine Verschwendung ist, ne? Sondern dass wirklich, wenn es voll ist, das Gerät sich auch ausstellt oder zumindest Bescheid gibt wahrscheinlich.
Genau.
Bist du so eine Art Informatiker? Also hast du irgendwie
ganz
so...
Ganz bestimmt nicht, aber ich finde das mega geil. Ich finde das cool. Das macht mir Spaß.
Also du wirfst ja mit diesen Begriffen um dich, die man ja normalerweise wirklich nur von so Maschinenbaustudenten kennt. So, woher kannst du das alles? Woher weißt du das alles?
YouTube.
Wirklich?
Ja, wirklich, ja. Du hast irgendwie ein Problem und denkst, ah, das riecht mich doch jetzt auf, da gibt es doch vielleicht eine Lösung für und dann bist du irgendwie auf YouTube unterwegs oder du schaust im Netz. Und irgendjemand hatte immer schon mal das Problem und irgendwie eine Lösung parat.
Und hier in Hannover natürlich auch unsere Messen. Das ist auch immer ein guter Zeitpunkt, um so auf den neuesten Stand zu sein. Und ich hatte es zum Beispiel auch oder vieles davon, jetzt nicht natürlich so was ganz Modernes, aber auch im Studium. Landtechnik.
Ja.
War nicht mein Fach.
Diese Landwirtschaftsmessen kommen immer vor, das ist so für Landwirte wie die Venus in Berlin. So, man geht so hin und
noch
steht sabbernd vor diesen technischen Lösungen, oder?
Ja. Das ist, für uns ist das super, ja. Da sehen wir mal, was so ansteht die nächste Zeit.
Ja, Technik ist, ja.
Also man merkt, dass die Technik eigentlich, wir Menschen machen ja Fehler und die Technik versucht da einzusetzen, wo wir einen Fehler machen könnten.
Ganz genau.
Hast du noch ein Beispiel in der Richtung?
Ich finde Raspberry Pis und Arduinos sonst noch sehr geil. Das sind so Einplatinenrechner, Bastelcomputer, da lässt sich immer was Cooles mitmachen. Wir haben zum Beispiel...
Wir haben gerade beide ein ganz großes Fragezeichen im Gesicht.
Sag mal, können wir mal einen Simultanübersetzer hier herholen? Also Raspberry Pi habe ich schon mal gehört, das sind diese kleinen Minicomputer, die man selber programmieren kann.
Genau, und so, ne? Auch dafür gibt es mega viel im Internet. Mein Raspberry Pi macht zum Beispiel einmal für die, oh, das ist was anderes, RTK-Base, damit die Trecker gerade auslaufen, das macht tatsächlich ein Raspberry Pi, aber worauf ich hinaus wollte war, es macht auch ein Raspberry Pi, hat ein kleines Display bei uns und das hängt am Jungviehstall und wenn wir halt quasi, wir haben ja diese Wiederkauerkennung und das ist halt auch eine Brunsterkennung, dieses System mit diesem WLAN im Ohr und wir sehen dann ja morgens, mittags, abends, wann eine Kuh halt auch brünstig ist und halt auch besamt werden muss.
Wie seht ihr das?
Wir bekommen dann entweder eine Push aufs Handy oder wenn wir in dem Programm halt nachschauen, sehen wir, zu wie viel Prozent diese Kuh sich im Vergleich zu den anderen heute mehr bewegt hat. Und meistens fällt dann das Wiederkaufverhalten auch ab, der Kuh. Also die Kuh kaut weniger wieder, die läuft halt geil durch die Gegend. Die bespringt alles andere und möchte halt darauf hinweisen, ich bin soweit.
Ja,
genau.
Und das ist normalerweise etwas, was der Landwirt selbst beobachten musste.
Richtig, ja.
Und das
genau, so Brunstkontrolle, da geht dann viel Zeit mit drauf. Und dann können wir halt schauen, also der Bulle in der freien Natur, der wartet natürlich nicht. Wenn die Kuh brunstig ist, dann geht er sofort wieder dabei. Mhm. Aber wir passen halt auf, dass wir dann halt auch eine gewisse Zeit anhalten. Dass wir der Kuh erstmal, meistens belegt man so im 60. bis 100. Tag. Und dann wird die Kuh halt wieder besamt. Diese Tiere, die schreiben wir halt, bislang haben wir das auf Zetteln aufgeschrieben. Und dann hängt der Zettel irgendwo beim Jungviehstall oder sonst wo. Dann kommt Wind, Regen, wird vergessen und der Besamer ruft dich an, wo ist der Zettel? Ja. So, und dann sind wir halt hingegangen, hat uns auch gestört, da haben wir dann ein Display aufgehangen und wir können das Display halt mit dem Handy bespielen. Also wir schicken die Nummern, die Ohrnummern, genau, die Ohrmarkennummern, schicken wir an das Display und der Besamer kann schon im Auto sehen, ah, heute sind 1, 2, 3 Tiere und dann
Ja.
So Kleinigkeiten. Und das sind halt so Basteleien, die man von der Stange so nicht kaufen kann. Und sowas finden wir halt immer ziemlich cool.
Das klingt jetzt alles sehr, sehr technisch. Aber es ist ja doch ein sehr, sehr intimer, sehr, sehr romantischer Moment auch im Leben einer Kuh, ne? Und
möchtest du mal dabei sein?
Nein, aber worauf ich hinaus will ist, also mir als Laien, so, der noch immer so das Gefühl hat, Mensch, da stehen die Kühe im Stall und das Stroh riecht ein bisschen und die fliegen und der Bauer kommt mit dem Hut auf, um den Eimer und so. Das hat ja damit überhaupt nichts mehr zu tun, das ist mir schon klar. Aber ich sag mal so, entfremdet ihr euch nicht immer weiter von den Tieren? Also ihr habt ja dann fast gar keinen Kontakt mehr.
Ich finde, wir haben viel mehr Kontakt zu den Tieren, die halt auch wirklich den Kontakt dann benötigen. Also wir beschäftigen uns extrem viel halt mit den Tieren, die jetzt dann in diesem Moment wichtig sind. Ja.
Das verschafft ja dann eigentlich.
Das verschafft dir eigentlich viel mehr Zeit.
Genau.
Ja.
Wofür? Sag mal ein Beispiel.
Wenn dir vorher vielleicht ein Tier ist dir krank geworden, hast du morgens noch gemolken und denkst, ach, der hat auch vielleicht einen schlechten Tag oder keine Ahnung, hat auch ein bisschen weniger Milch. Wahrscheinlich hast du nicht mal eine Milchmengenkontrolle. So, und am Abend steht die Kuh wahrscheinlich schon nicht mehr auf. Dann hast du ja schon verloren. So, und wir sehen wahrscheinlich viel eher durch die Wiederkauerkennung, sehen wir schon viel eher oder durch die, wir haben halt auch eine Leitwertmessung in der Milch. Wir sehen halt auch, welches Viertel vielleicht mit dem Leitwert rausreißt. Der Leitwert ist quasi, es wird ein leichter Strom auf die Milch angelegt und es wird geguckt, wie hoch ist die Leitfähigkeit in dieser Milch momentan. Es steigt die Leitfähigkeit, dann ist da wahrscheinlich eine Entzündung.
Mhm. Okay, dann ist auch der Entzündungswert
hoch. Dann ist der Entzündungswert hoch. So, und dann können wir sehen, oh, guck mal, der Leitwert ist leicht hochgegangen, die Kuh hat sich heute weniger bewegt, weniger gefressen. Attacke. Die Kuh muss in der Selektion, die muss auf Stroh und dann müssen wir gucken, was da los ist.
Spannend.
Ja, also wir wissen doch, also wir können uns dann viel länger, wir haben viel mehr Zeit, uns genau mit diesen Tieren halt auch viel besser zu beschäftigen.
Ja.
Also wenn ich so zurückdenke an meine Ausbildungszeit und so, wie häufig mal, ja, meine Kuh krank war und dann hat man gedacht, oh Scheiße, was machen wir denn jetzt? Holen wir Tierarzt, holen wir nicht und so. Und jetzt wissen wir immer, wir haben halt wirklich auch eine Datengrundlage, über die wir reden. Wenn ich den Tierarzt anrufe und sage, pass mal auf, die Kuh hat jetzt 6 Stunden nicht wiedergekaut, ich habe Fieber gemessen, Milch war normal, ne? Die ist jetzt 100 Tage in der Milch, dann kann man schon ganz viel vornherein ausschließen und viel zielgerichteter, viel besser das Ganze angehen. Wir haben uns nicht entfremdet, wir haben uns eigentlich noch mehr um das Tierwohl. Das wird immer besser. Es wird immer noch besser.
Ich will noch mal einen kurzen Schritt zurück machen, weil ich kann mir noch gar nicht so richtig vorstellen, wie es bei dir auf dem Hof aussieht. Im Moment habe ich das Gefühl, da sind so bionische Kühe, so die an Kabeln und Empfängern, Transistoren hängen, was auch immer. Ist das ein ganz normaler Stall? Wo stehen die Kühe? Stehen die den ganzen Tag drin? Stehen die auf Stroh? Sind die auch auf der Weide? Wie sieht der Stall eigentlich bei dir aus? Fangen wir bei den Basics an.
Basics. Wir haben einen ganz normalen, konventionellen Milchviehstall in der Grafschaft Bentheim. In der schönen.
In der wunderschönen
Grafschaft Bentheim. Ja. Und wir haben da halt drei Roboter in einem Stall, der von 91 ist. Das Grundgerüst. Und wir haben den Stall 2015 nochmal angebaut und dann halt auch die Milchvieh, also die Melktechnik von normalem Melken auf Robotermelken sind wir gegangen. Wir haben drei Roboterboxen, die dann die Kühe melken.
Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie das funktioniert. Also die Kuh kann selber entscheiden.
Richtig, der ganze Boxenlaufstall ist quasi frei. Die können liegen, fressen, laufen, können die komplett im Stall. Die gehen aber nicht raus. Die Kühe gehen bei uns nicht auf die Weide.
Mhm. Ist ein Liegeboxenlaufstall?
Es ist ein Liegeboxenlaufstall.
Mit offenen Wänden, kann man sich das vorstellen, wenn die Leute jetzt so ein Bild vor Augen haben wollen.
Genau, links und rechts, die Seiten sind offen. Da sind halt so Curtains, nennen wir die.
Vorhänge
oder Jalousien, die halt von unten aufgewickelt nach oben abrollen, je nachdem.
Auch
technisch
gescheit. Erklärst du uns gleich. Ganz kurze Zwischenfrage, warum gehen die Kühe nicht raus? Haben die keinen Bock?
Ja, es ist ganz einfach eine Kostenfrage. Also wenn wir die Kühe nach draußen schicken, dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, die voll auszufüttern. Die stehen dann ja auf der Weide. Da ist der Energiegehalt der Weide ist viel geringer. Wir können dann nicht so viel, muss man sagen, rausholen. Ja. Und wir haben mit unserer Molkerei da auch immer mal wieder drüber gesprochen. Und wir bräuchten irgendwo mindestens 3 Cent mehr. Ich habe da ein Kabel liegen
hinten. Oh, das hört sich so wenig an, ne?
Ich habe hinten am Stall liegt ein Kabel für ein Weidetor. Das haben wir damals gleich mitgelegt. Ich habe gedacht, cool, dann, weil der Roboter kann nämlich dieses Weidetor steuern. Dann können wir die Kühe nach draußen lassen, die vielleicht die nächsten 4 bis 6 Stunden kein Melkanrecht mehr haben. Mhm. Aber das wurde von der Molkerei, zu der wir liefern, wurde das, das wird einfach nicht bezahlt. Bezahlt wird Menge. Ja. Und wenn wir die Kühe halt im Stall halten, können wir diese, dann können wir alles sicherstellen. Die Liegeboxen sind immer sauber. Das Futter ist immer da, das Wasser ist immer da. Und wenn die auf der Weide sind, muss man sich im Klaren sein, dass die Kühe dann nicht so hoch energetisches Futter kriegen. Wir können die draußen die Weide nicht säubern. Ne? Hm. Das macht das alles, also das ist mit viel mehr Arbeit verbunden einfach.
Hm. Ja, das ist immer so spannend, weil da
das kann man, werde ich kann mit mir vorstellen, dass man
Vorteilen
das,
ja. konfrontiert, weil ich denke natürlich, eine schöne grüne Wiese ist doch das Allerbeste für die Kuh.
Ja.
Und jetzt erfahre ich, es ist nicht nur für den Milchertrag schlechter, sondern es ist für die Kuh im Zweifelsfalle auch nicht unbedingt gut, ne?
Nee, und tatsächlich wäre unsere Wiederkauerkennung ja draußen auch nicht mehr aktiv. Dann müssten wir das vielleicht mit Außenantennen, könnte man das bestimmt machen, aber
ja.
Wir haben halt im Stall haben wir eine extrem kontrollierte Umgebung und wir können das dann extrem gut managen.
Ja, du bist ja auch so eine Art Herdenmanager, ne? Du bist ja eigentlich kein Landwirt mehr, ne?
Doch, ich bin im Herzenland. Auf jeden Fall bin ich noch Landwirt.
Nehm ihn das nicht.
Ja. Aber du hast es gerade gesagt, 4 Cent, Maya.
Das war damals, ja.
Klingt wenig,
jetzt
ne?
momentan, die Milchpreise sind ja gestiegen, aber halt auch alle anderen Kosten sind auch gestiegen. Ich weiß nicht, was es aktuell ist.
Aber ihr hättet die Fläche für die Menge an Tiere, die ihr habt?
Ja, genau. Wir könnten die Tiere auf die Weide treiben.
Weil grundsätzlich möglich. In Deutschland stehen ca. 31% der Kühe auf Weiden.
Ja.
Und da eher tatsächlich die kleineren Betriebe mit so 55, 99 Kühen, weil da der Grünflächenbedarf irgendwie mit gedeckt werden kann. Und bei größeren Betrieben, die brauchen dann auch erstmal die Fläche für die Kühe. Und das ist manchmal gar nicht mehr in Hofnähe, ne? Da das Dorf sich ja auch ausbreitet und die Stadt sich ausbreitet, hat der Landwirt irgendwann auch gar nicht mehr die Flächen für diese Menge an Kühe. Ja,
aber wenn ich das machen würde, dann würde ich das gerne nachts machen. Ich würde die Kühe, wenn dann gerne nachts nach draußen treiben.
Warum?
Weil tagsüber haben mit der Sonneneinstrahlung, da haben die Kühe ab. Ihr müsst euch vorstellen, so ab 18 Grad hat eine Kuh Hitzestress. Wie oft ist es im Jahr über 18 Grad?
Und es wird
das
immer
können
wärmer.
Wir im Stall haben wir
die Curtains.
Curtains, genau. Und wir haben 14 Ventilatoren mit Wasserverrieselung. Also wenn's,
das ist ja wie ein Spa.
Natürlich. Wenn es 35 Grad draußen ist, dann findest du den Lehrling im Stall. Weil du kannst es nirgendwo so gut aushalten wie dann
es,
im Stall.
Du siehst es, weil er WLAN hat.
Nein, ja, das haben wir. Ja,
gut. Ja. Ich sehe ihn direkt an. Raus mit dir.
Raus also. An die Arbeit.
Achso, und ich wollte nur noch erwähnen, es gibt auch eine Massagerolle, glaube ich, oder? So eine Kratzmassagerolle gibt es auch in vielen Stellen.
Ja, das ist auch einfach Standard. Ja.
Ja.
Das gibt es Kratzbürsten, sich drehende, rotierende Bürsten, an denen die sich...
Und also nicht, weil sie eine Massage, also warum brauchen die das?
Normalerweise ist Fellpflege, hauptsächlich Fellpflege. Auch die haben ja Sommer- und Winterfell und stehen die da. Also das Ding ist eigentlich, das dreht immer.
Da ist auch immer eine Schlange, das finde ich auch immer witzig, dass die Kühe sich so anstellen
das
und warten.
Das ist bei uns direkt relativ nah am Wartebereich für den Roboter. Ja, da ist immer was los.
Ja.
Ja, das ist schön.
Und stellen Sie sich von rechts oder von links an?
Beide Seiten.
Oh, diese Unordnung würde mich wahnsinnig machen. Man stellt sich von rechts an, liebe Flotz-Mäuler. Ich fasse mal zusammen. Also ihr habt im Prinzip so die totale Überwachung. So das, was man sich als Mensch natürlich irgendwie nicht so gerne wünscht, irgendwie das alles über einen bekannt ist. Aber für die Kuh ist es gut. Wie gehen denn die Tiere damit um? Hast du das Gefühl, denen ist das wurscht oder... Das ist eine schwierige Frage.
Das ist schwierig. Ja.
Ich wollte auch einmal ganz kurz, ich habe ja die Hörermail bekommen, dass ich dich immer unterbreche, aber es ist auch so schwierig, dich einmal aussprechen zu lassen, wenn ich schon unbedingt was sagen will. Du hattest gerade gesagt, totale Überwachung, das hat ja so einen negativen Touch. Ich finde, es ist vielmehr ein Regeln von Situationen, wo man genau weiß, es ist die beste Option für die Kuh. Wir wissen, was die perfekte Temperatur ist, wir wissen, die perfekte Futtermischung und so weiter und so weiter. Und wenn man von Tierwohl spricht und man weiß, wie man diese Kriterien einhält, dann finde ich das eigentlich nur ein Regeln von optimalen Bedingungen.
Ja. Ja. Was noch interessant ist, also wir haben die Genehmigung für einen Außenlaufhof. Das stand mal so politisch, wurde das immer mal erzählt. Leute, bald kommt Tierwohlstufe 3 oder 4 etc., je nachdem, was man dann ist. Seht doch zu, dass die Kühe die Möglichkeit haben, in einen Außenlaufhof zu laufen.
Mhm.
Und haben wir dann gleich so eine Genehmigung gestellt. Mittlerweile ist die Genehmigung auch da. Ich habe immer gedacht, da kommt jetzt irgendwann mal was von der Politik. So, hey, das wird bestimmt mal vielleicht auch mal unterstützt.
Mhm.
Aber generell bringt mir das ja erstmal wieder enorme Kosten, wenn ich das mache. Und die kriege ich ja nicht wieder rein. Ne?
Mhm.
Also es wird immer erzählt, die wollen die Kühe, also die Leute möchten die Kühe nach draußen haben und Laufhof und alles. Aber das sind ja für mich erstmal ist das wieder ein enormer Kostenfaktor.
Und auch dieser Antrag ist ja schon aufwendig, was da alles entschieden wird. Ne? Ob da irgendein Frosch eigentlich gerade lebt, wo ihr euer Pflastersteine machen wollt.
Ja.
Und
wie lange hat das gedauert, bis der Antrag durch war?
Das ging relativ schnell, ich glaube ein Dreivierteljahr. Mhm. Das glaubt er. Das ist auch so dieses, wir sollen einen, wenn wir jetzt einen Stall beantragen und wir machen eine Güllekeller darunter, dann bauen wir den nach AWSV-Standards. Das ist Abwasserwasserschutzverordnungsstandard. Und es darf, diese böse Gülle, die darf, da darf nicht ein Tropfen von ins Grundwasser gelangen. Mhm. Also wir messen uns quasi mit Tankstellen, so quasi, ne? Aber dann wird dann gefordert, dass wir eine Tür losmachen und 200 Kühe auf einem 3 Meter breiten Pfad in die Weide schicken. Mhm. So, was macht denn die Kuh, wenn die da drauf kommt? Da wird erstmal der Schwanz gehoben oder wird erstmal gekackt. So, wieso? Das sind, ja, das und das ist also das Tierschutz, ist, ja. Umweltschutz. Also wir sind als Landwirte immer, wir sitzen immer in der Klemme zwischen diesen beiden Dingern.
Ja.
So, einerseits wird es gefördert mittlerweile. Ich glaube mit, ich glaube 75 Euro pro Kuh, ich weiß es nicht ganz genau, pro Kuh und Jahr wird das gefördert, dass wir die Kühe auf die Weide schicken würden. Aber nicht mal das würde das auffangen, halt die Arbeit. Mhm. Und dann haben wir das Problem, dass wir halt ja, wir alles daran setzen, dass kein Gülle, der ist ja als Gefahrenstoff teilweise ein sortiert, darf nicht ins Grundwasser kommen, aber dann sollen die Kühe wieder auf die Weide. So, es ist alles, das macht das alles sehr schwierig.
Also an einer einen Stelle hat man mega viel Geld ausgegeben, ja, um diese Standards für diesen Gülle.
Oder für diesen geplanten Laufhof. Da darf ja diese Gülle darf ja auch nicht. Also die muss auch wieder zurück in den Stall fließen. Mhm. Dann habe ich auch das Regenwasser. Also wir haben ja 800 mm Niederschlag, die ich dann ja auch, also auch das ist kontaminiertes Wasser, sobald das da drauf fällt. Mhm. Das muss wieder im Stall zurückgeführt werden und das muss ich dann auch, dieses erhöhte Wasser muss ich wieder ausbringen, ist wieder mehr, letztendlich wieder mehr Trecker, wieder mehr CO2. Also es macht, also ich finde das auch cool, die Kühe auf dem Laufhof, das fände ich schon cool, aber ich sehe es noch nicht.
Mhm. Ja.
Stimmt, das ist ein gewisser Widerspruch oder so eine gewisse Widersprüchlichkeit und Inkonsistenz in den Maßnahmen, die da von euch verlangt werden, wird mir auch klar.
Ja, also mein Kollege hat mal gesagt, wenn Ordnung auf Dummheit trifft, entsteht Bürokratie. Und
das ist ja auch in diesen Bauernprotesten auch deutlich geworden, dass das ein Riesenproblem zu sein scheint. Und ich als Laie frage mich dann immer, ja, wie schlimm kann es denn bitte sein? Aber das ist mal ein schönes Beispiel, wo man merkt, auf der einen Seite verstehe ich, das Zeug soll ja nicht ungehindert ins Grundwasser, da bin ich auch dafür. Aber wenn dann die Kühe auf der anderen Seite da frei rumlaufen können und dann ihren Dung da ja trotzdem irgendwo absetzen, ist ja das.
Und tatsächlich, wir wollen es ja auch auffangen, das ist für uns ein extrem wichtiger Wirtschaftsdünger. Gülle ist der.
Was scheiße Gold
macht. Ist ein super, super Dünger. Und wir brauchen den auch.
Mhm. Wir vor allem. Ich komme ja vom Ackerbaubetrieb und wir sind abhängig von viehhaltenden Betrieben, um zu düngen.
Also, ihr habt die Kühe mit WLAN ausgestattet. Ihr habt das mit dem Kälbertaxi. Was war das mit den Curtains? Mit diesen Vorhängen, das hast du auch irgendwie automatisiert oder so, ne?
Genau, wir haben so ein Smart-Home-System eigentlich im Stall. Wir haben zur gleichen Zeit, wo wir damals 2015 das Haus gebaut haben, haben wir halt überlegt, wir würden gerne halt, wenn die Sonne reinscheint, würden wir die Rollos im Haus gerne absenken, weil wir da ziemlich viel Sonne abkriegen. Und damals in dem Mietshaus war das immer sehr warm, wo wir damals da gelebt haben. Und dann haben wir gedacht, das wäre eigentlich, also diese Technik, wenn man sich damit befasst, das wäre total geil für einen Stall. Wir können die Curtains regeln, wir können das Licht regeln, wir können die Lüfter abhängig von Temperaturen regeln. Wir können so viel überwachen. Wir überwachen die Temperatur im Tank, wir überwachen die Temperatur außen, wir überwachen die Temperatur am Futtertisch. Wir haben super viele Daten. Das ist,
Ja, super. Super viele Daten. Großartiges Stichwort. Ihr seid ja mit dem Internet verbunden, nehme ich mal an. Mhm. Ja. Hast du keine Angst davor, dass diese ganzen Daten irgendwie abgesaugt werden, dass sich da irgendjemand reinhackt? Das ist ja eine große Gefahr bei so einem hochtechnisierten Betrieb.
Ja, auf jeden Fall.
Betrieb, ne?
Ja.
Wie schützt du dich dagegen?
Ist eine gute Frage. Also alles, was irgendwie doch, wo man sich online anmeldet, hat man doch mittlerweile eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das haben wir bei den Dingen im Stall halt auch. Und die Dinger, die wirklich wichtig sind, die sind nicht mit dem Internet verbunden. Zum Beispiel das WLAN der Kühe. Das läuft nur lokal auf einem Server bei uns im Büro. Das kann ich von außen tatsächlich nur, wenn ich mich über TeamViewer auf den Stallrechner einwähle, dann kann ich das wieder. Aber wir versuchen dann doch schon, die Daten so ein bisschen bei uns zu halten. Und unser Herdenmanagementprogramm zum Beispiel war mir auch wichtig, dass die Daten halt auch in Deutschland bleiben. Ja, da vertraue ich dann doch der deutschen Gründlichkeit.
Ja, genau. Aber ich denke auch, dass Daten einem ja auch nur helfen. Ne? Also je mehr Daten man irgendwie sammeln kann, desto besser kann man auch noch Systeme oder Programme verbessern Und ich denke, wenn man nichts zu verstecken hat, dann...
Absolut, das meine ich auch gar nicht. Aber ich sag mal, Daten sind ja so die Währung der großen
Player. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich habe schon Sorgen, dass Daten mal abgegriffen werden könnten. Ja. Mhm.
Und ist es auch so, dass also irgendwie so Big Data, das ist ja irgendwie auch so ein Stichwort, das wird irgendwie dann geclustert und die großen Firmen machen sich das zunutze, verkaufen Werbung an Hofmartmann oder verkaufen, wollen bestimmtes Futter an euch verkaufen oder so. Ist das, siehst du das als Gefahr oder ist es für dich eher so, nee, das kann eigentlich nur helfen?
Es kommt immer drauf an, wer die Daten hat und wie er damit umgeht, oder? Ist schwierig.
Wohin siehst du denn euren Betrieb? Die Entwicklung, also wie entwickelt sich euer Betrieb in Zukunft? Was ist die Zukunft?
Die Zukunft? Mhm. Puh, gute Frage. Also wir setzen das, also wir hatten noch eine Sauenhaltung bislang und die ist jetzt, steht jetzt leer. Oh. Und wir würden gerne noch ein zweites Standbein und versuchen das gerade mit Hühnern. Also da steht ein Stallbau an, das steht noch an, weil...
Ihr habt Sauen gelassen.
Wir haben Sauen gelassen.
Weil es kein Geld gebracht hat.
Weil es kein Geld gebracht hat, genau. Und wir haben 120 Sauen und das hat Geld gebracht, aber auch da hat die Politik entschieden, es müssen 5 Quadratmeter im Deckzentrum für jede Sau zur Verfügung stehen. So, und wir hatten einen Betrieb, wo einfach gewachsene Strukturen waren. Das Deckzentrum lag mitten im Stall. Hätten wir das anpassen wollen. Wir hätten ja nicht eine Sau mehr gehabt, hätten wir, ich glaube, 450.000 Euro in die Hand nehmen müssen. Das lässt sich mit 120 Sauen nicht wieder reinverdienen. Nein, das ist schwierig. Das wäre Selbstgeißelung. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir uns was anderes suchen und haben auch überlegt.
Und dieses Standbein, wenn ihr das jetzt so schließt, fällt euch das schwer? Also
wahrscheinlich
deine Eltern.
Ja, Vater hat das immer wirklich so gerne gemacht. Ja, doch, das fehlt. Mhm. Ja. Doch, das ist schon schade. Das gehört irgendwie auch immer dazu.
Ja, aber gut, dass du neue Ideen hast.
Jetzt versuchen wir das. Wir gehen in die Elterntiere rein. Mhm. Wir versuchen da jetzt einen Stall zu bauen mit einem Partner zusammen. Ist ein ehemaliger Lehrling und wir sind sehr gute Freunde geworden und wir versuchen da jetzt was.
Das finde ich immer schön, wenn Betriebe sich gemeinsam stärken.
Ja, weil Wachstum geht irgendwie nur noch über Kooperation, habe ich das Gefühl.
Ihr macht das doch auch, ne?
Ja, wir sind auch zusammengeschlossen mit 4 Familienbetrieben.
Auch schön. Mhm.
Teilen uns dann die Mitarbeiter und die ganzen Maschinen.
Ja. Wir müssen noch mal ganz kurz über die KI reden. Ist das ein Thema, was du verfolgst? Ist das etwas, was die Landwirtschaft auch irgendwie nachhaltig beeinflussen wird?
Ja, finde ich mega spannend. Bin ich gerne dran. Ja.
Wenn man auch mal so einen
ChatGPT bis
Zeitschriften guckt, jede zweite Überschrift ist KI in der Landwirtschaft.
Ja, und jede zweite Firma verkauft ihr Produkt auch mit KI, wenn es auch nur ein guter Algorithmus ist, der dahinter steht. Ja.
Aber das macht ja auch irgendwo Sinn, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ihr sammelt ja unfassbar viele Daten über eure Tiere.
Ja.
Und jetzt geht es ja darum, die Daten intelligent aufzubereiten, etwas Sinnvolles aus diesen Daten zu machen. Und das ist wahrscheinlich sehr aufwendig, ne?
Ja, also ich glaube, es gibt noch nicht viele Firmen, die das wirklich nutzen. Aber ich sag mal, wir sind nicht gut darin, Muster zu erkennen oder extrem große Datenmengen zu verarbeiten. Das kann eine KI oder eine Software immer besser. Und wenn wir dann jetzt in Zukunft vielleicht auch noch Hinweise kriegen wie, schau mal, diese Kuh hatte in der letzten Laktation vielleicht mal hier Probleme oder dass man schon vielleicht von dem Programm darauf hingewiesen wird, ich achte doch diesmal etwas mehr auf diese Kuh oder dass das Programm selber halt auch Sachen beschließen kann.
Unterstützt.
Ja. Ich brauche so einen Fachidioten an meiner Hand. Ja. So einen richtig intelligenten Fachidioten.
Ja. Ja. Tatsächlich könnten diese ganzen Daten ja auch allen helfen. Also ich denke gerade so darauf rum, dass ihr ja auch wahnsinnig viel dokumentieren müsst. Darüber habe ich mit Maya auch schon oft gesprochen. Ihr müsst ja dokumentieren, was ihr in den Boden einbringt, wie viel, wann und so weiter, was ja auch alles Sinn macht aus Verbrauchersicht. Wir wollen ja alle, dass die Natur geschützt bleibt und dass nicht so viel Chemie da aufs Feld kommt. Ich weiß, Maya rollt schon wieder mit den Augen, ich brauche gar nicht hingucken.
gar nicht gerollt.
Aber das macht ja Sinn, weil wenn die Daten sowieso erhoben werden und es über Technologie und über künstliche Intelligenz verarbeitet wird, dann könnte man das doch auch direkt an die Behörden schicken, die wüssten alles in Ordnung bei euch, irgendwie so, das wäre doch auch eine Möglichkeit dann irgendwann mal, ne? In der Zukunft so.
Ist auch teilweise heute schon so, dass die auf Satellitenbilder auf deine Felder gucken und sagen, können wir auf unserem Satellitenbild nicht so gut sehen, kannst du nochmal hinlaufen und uns eben ein Foto schicken. Also das geht schon so in diese Richtung.
Mhm. Das wird mehr werden, das glaube ich auch. Ja.
Ich muss noch mal einmal ganz kurz von dem Thema weggehen, weil wir sind ja eingestiegen mit Mitleid mit Kühen, Mitleid mit Tieren. Und ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ich nicht einmal nach den Kälbern fragen würde, Gerald. Also es ist ja so, dass eine Kuh kriegt ein Kalb, damit sie Milch gibt.
Das ist richtig.
So, jetzt sage ich mal ganz hart, du bist ja nur an der Milch interessiert.
Richtig.
Was passiert denn mit dem Kalb?
Wir brauchen die Bullenkälber ja auch. Also die werden bei uns genauso vermarktet, wie alles andere auch vermarktet wird, wie auch die Milch vermarktet wird. Wir haben 3 oder 4 Viehhändler vor der Tür, die immer mit den Hufen scharren und genau diese Bullenkälber auch extrem gerne nehmen. Also da sehe ich bei uns kein Problem. Mhm. Und wir halten die Bullenkälber in der Regel etwas länger. Also wir bis zum Fresseralter, sagt man, dann sind die so ab 4 Monate. Und dann lassen die sich noch wieder besser vermarkten. Mhm. Ja, ist gut.
Alles klar. Und die Mädchen, die bleiben bei euch?
Die Mädchen, die bleiben bei uns, genau.
Ah, okay. Weil ich habe immer gehört, es lohnt sich nicht, so Kühe dann aufzuziehen.
Das ist nicht so lohnenswert, die Bullen aufzuziehen, aber trotzdem ist das ja immer noch ein Positivgeschäft.
Was passiert mit den Bullen?
Die werden vom Viehhändler häufig vermarktet und meistens bleiben die in der Region oder überregional. Wir sind ja sehr dicht an der holländischen Grenze und die verbleiben dann in Holland. Ja. Meistens bleiben die aber in Deutschland bei uns.
Und also Stichwort Fleisch.
Die landen auch als Fresser dann in einem Fresserstall und dann irgendwann als Bullen werden die dann geschlachtet und landen bei dir auf dem Teller. Ja.
Ja. Erklär mir nochmal ganz genau, was heißt Fresser?
Fresser sind, erstmal sind das ja säugende Kälber. Also die kriegen ja auch noch Milch am Anfang.
Ja.
Und irgendwann fangen die an, so ein Wiederkäuer braucht ja irgendwann halt auch wiederkäuergerechtes Futter und dann sind das irgendwann Fresser im Fachjargon. Mhm.
Ja. An dieser Stelle wird es wahrscheinlich viele Fragen geben zum Tierwohl, zur Frage, warum werden überhaupt Kühe gehalten, um uns Milch zu geben? Ist das ethisch überhaupt vertretbar? Gibt ja aus der veganen Ecke da auch immer wieder Kritik. Es geht auch darum, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass eine Kuh ständig Kälber kriegt, um uns Milch zu geben. Das sind alles Fragen, die wir heute nicht beantwortet haben, weil wir uns dafür mal in einer gesonderten Folge Zeit nehmen wollen. Heute ging es um Technik im Stall und wir fanden so spannend, was der Gerald erzählt hat, dass wir das nicht unter den Tisch fallen haben lassen, sondern wir heben uns das auf und werden in einer speziellen Podcast-Folge das alles nochmal besprechen.
Genau. Und du hast heute sehr stark immer darauf gelenkt, dass das irgendwie Milchkühe sind und dass wir darüber nur reden, weil wir alle Milch trinken. Aber ich glaube, dass die vielleicht schon Hafermilch trinken, trotzdem noch genug Käse, Joghurt, Aufschnitt essen. Und das gehört auch alles. Kommt ja auch von einer Milchkuh.
Ja, und tatsächlich, glaube ich, essen immer mehr auch Käse. Ist zumindest mein Eindruck. Mein Lieblingskäse ist immer vergriffen im Supermarkt.
Ja, ganz richtig. Der Käsekonsum hat zugenommen in den letzten 5 Jahren. Übrigens 5 Kilo. Und so liegt der Pro-Kopf-Käseverbrauch bei 25 Kilogramm pro Mensch.
Und weißt du warum? Weil es noch keine anständigen veganen Alternativen gibt. Es ist zum Kotzen, sag ich mal.
Aber wenn du Hafermilch machst, bleibt ja 1/3 auch so eine Haferschlempe über, die wieder an den Kühen verfüttert wird. Wisst ihr das?
Nee,
ist das so? Alles zusammen.
Ja, natürlich, ja, es spielt alles zusammen.
Da schließt sich der
Kreis. Und auch meine Kuh scheißt auf deinen Hafer. Der muss auch wachsen mit Gülle.
Geil.
Ich glaube ganz ehrlich, das kann alles friedlich nebeneinander koexistieren.
Das muss auch koexistieren.
Okay, vielen Dank, Gerald. Das ist faszinierend. Bin gespannt, wo wir dich in 10, 20 Jahren wiedersehen. Ob deine Kühe dann neben WLAN auch noch ein Sky-Abo haben weiß ich nicht, der Sohn gucken dürfen oder so im
Stall. Ja, ich bin auch gespannt. Ja. Dann komme ich da nochmal wieder in 10 Jahren.
Sehr gerne.
Zu eurer 1000. Folge oder
oh,
so.
Oh, hoffentlich. Ja, also an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass wir alle weiterführenden Informationen auch in den Shownotes verlinken. Wenn ihr, liebe Hektis, mehr Informationen haben wollt zu dem Thema, dann könnt ihr da gerne nachlesen.
Ja.
Und damit sind wir hier bei
Hektier Post.
Also wir haben ja in der letzten Folge über das weiße Gold gesprochen, also über den Spargelanbau in Deutschland und hatten da die Diskussion aufgebracht, lieber Hollandaise oder Butter. Und jetzt hat hier jemand
ehrlich gesagt, ist das keine Frage, aber naja.
Ja, ne? Nee. Ist eindeutig, ne?
Ja, ja.
Beides. Hollandaise oder Butter ist mir egal, beides lecker. Je nachdem, für was Zeit zum Kochen ist. Am liebsten mag ich den Spargel aber nicht gekocht, sondern aus der Auflaufform im Ofen mit etwas Butter, Salz und Zucker. Aha. Oder mit Speck umwickelt vom Grill. Ganz toll.
Also das klingt lecker. Toll. Vielen, vielen Dank, Ele. Jetzt kriege ich wieder Hunger. Das ist schrecklich. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen noch häufiger über Spargel reden, weil die Saison dauert ja noch ein bisschen an.
Dauert noch ein bisschen an, ganz richtig.
Wenn ihr Lust habt, uns mal zu schreiben, wenn ihr euch über uns beschweren wollt, wenn ihr uns loben wollt, dann könnt ihr das gerne machen, liebe Hackdies. Zum Beispiel, wenn ihr nach dieser Folge das Gefühl habt, hey, ich gucke jetzt mit anderen Augen auf den Kuhstall von Gerald Martmann oder auf Kühe oder auf die Milch an sich. Ja, macht euch das Angst, diese ganze Technik im Kuhstall, oder sagt ihr, hey, das ist die Gesellschaft, wir werden uns alle in die Richtung entwickeln, warum dann nicht auch die Landwirtschaft? Eure Meinung dazu würde uns wirklich mal interessieren.
Ja, und dann würde ich gerne noch hören von den Ackerbauern oder Ackerbäuerinnen, was habt ihr denn so an Technik bei euch auf dem Betrieb? Ich bin ja heute mal wieder viel zu kurz gekommen. Spaß. Und wir können ja auch erzählen, was wir so an Hightech auf dem Hof haben, was uns unterstützt.
Ja, schreibt uns gerne über 63hektar@ndr.de oder dir auf Instagram.
Oder dir.
Oder mir. Das geht alles. So, und jetzt
haben wir noch meine Ach-was-Rubrik.
Ach was.
In der Ach-was-Rubrik versuche ich dich ja immer zu überraschen oder dir irgendwas Positives nochmal mitzugeben. Und diesmal bin ich gestolpert über den zweitgrößten Zuckerhersteller in Deutschland. Ich darf ja keine Werbung machen, deswegen versuche ich jetzt den Namen nicht zu nennen. Aber du weißt es bestimmt, wer das ist.
Mhm.
Ah ja.
Ja? Es hat irgendwas richtig mit einer Himmelsrichtung zu tun und mit Zucker.
Sugar.
Ja,
das weiß ich, genau. Ich hoffe, die Hackdies können mitdenken. Und die investieren jetzt sehr, sehr viel Geld in pflanzenbasierte Proteine, und zwar in gelbe Erbsen. Und das in Niedersachsen. Und da können jetzt einige Ackerbauern mit einsteigen und für die Produktionsstätte sozusagen produzieren. Und das machen wir bei uns zu Hause auch. Und somit sind wir sozusagen als Ackerbauerbetrieb ein Schritt in die Richtung pflanzenbasierte Ernährung. Wir achten also auf Trends und können so mit diesen Erbsenproteinen zum Beispiel in Richtung Ersatzfleisch, Ersatzei, Ersatzmilch, ich schiele rüber, genau. Das ist auf jeden Fall auch eine Entwicklung.
Ich sehe das jetzt bei mir im Supermarkt, dass die sehr, sehr viel Werbung machen für Produkte aus Erbsenproteinen.
Ja.
Eine Sache wollte ich noch. Wichtig, wir sind ja nicht der einzige gute Podcast, sondern es gibt auch noch ein paar andere, die sind nicht ganz so gut. Aber auch schon ziemlich gut.
Ziemlich nah dran.
Ziemlich nah dran. Ja, also, wenn ihr schon in der ARD-Audiothek seid, weil ihr alle 63 Hektar Folgen nachhören wollt, dann hört doch bitte mal rein in den ARD-Podcast KI-Podcast, so heißt er. Und vor allem in die Folge "Lösen wir mit KI die Klimakrise". Also manche versprechen sich ja von der KI-Lösung, wie wir das größte Problem unserer Zeit in den Griff bekommen, nämlich die Klimakrise. Wo helfen da KI-Systeme schon jetzt? Spannende Frage, noch spannendere Antworten gibt es in KI-Podcast, auch in der ARD-Audiothek.
Ich bedanke mich. Es war sehr, sehr schön mit euch.
Ja, vielen Dank, Gerald.
Ja, vielen Dank. Das hat mir auch Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.